So, heute habe ich die Tina wieder bei mir. Wir haben ja schon eine Podcast-Folge gemacht. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich auch, denn es hat letztes Mal schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke dir.
Wir werden ja heute so ein bisschen das Thema Spaziergänge durchnehmen. Ich finde es grundsätzlich eigentlich recht ein wichtiges Thema, weil es ja darüber auch sehr, sehr viel Diskussion gibt. Wie lange darf man mit so einem Hund spazieren gehen? Und was mache ich auf dem Spaziergang? Und mache ich lieber eine Strecke oder setze ich mich lieber auf eine Wiese? Und wann kann ich mit meinem Hund anfangen, vielleicht joggen zu gehen? Oder wann kann ich anfangen, Fahrrad zu fahren? Da ranken sich ja sehr viele Mythen um dieses Thema und damit wollen wir heute mal ein bisschen aufräumen.
Sehr schön. Ich freue mich. Dann lass uns gerne loslegen.
Fang mal mit der ganz Basisfrage dieses Thema an. Warum sind Spaziergänge im ersten Hundejahr eigentlich so entscheidend? Also warum muss man da so drauf achten? Warum ist das so ein großes Thema? Warum ist das so wichtig?
Ich denke, das sind mindestens zwei Komponenten, die zusammenkommen. Das ist einmal die körperliche Reife, die eine Rolle spielt, aber auch die kognitive Reife. Wir haben ja gerade im Welpenalter haben wir ja die sozial sensible Phase, von der jeder spricht und ja, die auch so ein bisschen in Watte getragen wird, dass man eben sagt, okay, mein Job ist es, darauf zu achten, dass der Hund möglichst gute und viele Erfahrungen macht, aber was die Stressgeschichten angeht, dass sich das zumindest in einem tragbaren Rahmen hält. Und so wird man dann quasi als Hundehalter in die Welt entlassen, hat aber keine Norm, weil man hat ja einen individuellen, süßen kleinen Welpen mit eigener Persönlichkeit. Und Stress heißt ja eben immer eine subjektive Bewertung des eigenen Organismus, also des eigenen Körpers. Und der gibt uns ja keine Gebrauchsanweisung mit, dass er sagt, ich stehe gerade auf einer 7 von einer 10 und ich würde jetzt gerne wieder nach Hause gehen. Und das müssen wir eben erst erlernen, aber eben auch so ein bisschen unterteilen, was ist körperlich sinnvoll, weil so ein Welpe befindet sich einfach noch im Wachstum. Da passieren ganz viele Prozesse, die noch nicht abgeschlossen sind. Und wenn man ihn ganz grob gesagt einfach überstrapaziert und zu lange mit ihm durch die Weltgeschichte am Stück baumelt, dann kann er einfach nicht mehr. Und das kippt dann anschließend auch wieder, also alles, was über ist, genauso auch wie wenn es unter ist, gibt dann natürlich eben in Stress und das kann eben auch körperlichen Stress mit sich ziehen. Und genauso ist es eben auch die kognitive Geschichte, wenn ich einfach zu lange mit einem jungen Hund unterwegs bin, es ballern einfach, ob wir wollen oder nicht, zu viele Reize auf den Hund ein. Selbst wenn der Spaziergang sehr langweilig wirkt, weil einem keinen entgegenkommt, sieht es so aus, dass der Hund dennoch natürlich seine Nase hat und aufnimmt an Informationen ohne Ende und irgendwann sagt das Gehirn, wow, das war jetzt aber ganz schön viel. Und dann ist er einfach platt und durch und es fühlt sich einfach nur anstrengend an. Kennen wir ja vielleicht auch, wenn wir wandern gehen und sagen, yay, heute möchte ich mal irgendwo auf dem Brocken, auf dem Hirzer oder sonst wo, dann nehmen wir uns das vor und geplant haben wir irgendwie 4 Stunden, kennen das aber nicht vom Laufen her. Dann sind die ersten 1,5 Stunden vielleicht noch fröhlich und witzig, aber danach wird es immer mühseliger und anschließend liegen wir zu Hause und sagen, mein Gott, ich weiß nicht, ob das wirklich eine kluge Idee war. Und so wird es dann natürlich auch abgespeichert.
Ja, und vor allem, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass der Rückweg ja dieselbe Strecke nochmal ist. Das heißt, selbst wenn man am Hinweg sagt, na ja, geht ja noch und der kann ja noch, man muss das ja ganz, das Ganze ja auch wieder zurücklegen, die Strecke, wenn man auf dem Heimweg dann ist. Und das ist dann meistens ja das, was so unterschätzt wird, auch noch.
Auf jeden Fall. Also das ist das eigene darüber nachdenken, wie weit kann ich? Und vor allen Dingen, ich bin nicht der Maßstab in diesem Fall, sondern immer das schwächste Glied. Das ist zumindest im ersten Jahr noch der Hund. Danach wechselt es gerne auch
Ja.
mal, wenn er gut trainiert ist. Das haben wir letztens hier erlebt. Da sind mein Mann und ich wandern gegangen und haben gesagt, oh komm, cool, wir nehmen den Hund mit. Wenn der nicht mehr kann, können wir uns abholen lassen. Ja, von wegen. Also unser Hund war gut fit und wir dachten, verdammte Hacke, vielleicht haben wir dann doch keine böse Ausrede mehr, sondern es liegt wirklich an uns, oder etwas langsamer oder weniger unterwegs sein wollten. Aber genau um diese Einteilung geht es. Und hier heißt es eigentlich reflektieren. Und zwar eben nicht auf der Hälfte der Strecke, sondern anschließend, wenn man wieder zu Hause ist, um zu gucken, war das jetzt zu viel? Sollte ich da beim nächsten Mal weniger machen? Und auch beobachten, wie verhält sich der Hund die nächsten Stunden nach diesem Spaziergang? Ich finde, das ist immer ein wichtiger Parameter, wenn man plötzlich merkt, er schläft irgendwie 1,5 Stunden mehr als sonst und ist fertig und bewegt sich weniger und hat auch am nächsten Morgen oftmals leichte Startschwierigkeiten. Das kann ein einfacher Muskelkater sein, der dafür sorgt, dass der Hund sagt, oh Gott, aufstehen ist jetzt gerade irgendwie nicht so meins. Das sind einfach gerade, wie gesagt, im Wachstum kleine Alarmzeichen, weil es ist nie gut von 0 auf 100 Und wenn man es nicht trainiert und wenn der Hund nicht darauf vorbereitet ist, solche Wege zu gehen. Also dann nicht sagen, oh schön, dass er jetzt hier ruhig in der Ecke liegt, sondern wirklich beim nächsten Mal einfach die Strecke reduzieren.
Wie lange sollte ich denn mit einem Welpen im ersten Jahr draußen sein? Gibt es da Richtwerte? Ich meine, pauschalisieren macht nie Sinn, aber so grundsätzlich, wonach kann ich mich richten? Nach meinem Hund.
Genau. Also es gab ja früher immer diese Regel, ne, irgendwie 1 Minute pro Lebenswoche, die der Hund da ist. Das mag in den ersten Wochen, wo er noch wirklich ganz, ganz klein ist, auch funktionieren. Ich finde diese Regel, ich will nicht sagen, sie ist überholt, weil du hast es schon angesprochen, die Individualität ist natürlich ein Thema. Man hat einfach Hunde, die sagen, in der 8. Lebenswoche nach 8 Minuten, das ist total viel gewesen. Und manche sagen, hu, ich könnte noch ein bisschen oder es passt perfekt. Das ist eine individuelle Geschichte. Was ich aber an diesem Spruch gut finde, in Anführungsstrichen, ist, dass er uns zum Nachdenken anregt. Also wir müssen ja rechnen. Also wir müssen uns mit dieser Aussage auseinandersetzen. Und das Interessante finde ich dabei, dass die meisten Hundehalter dann sagen, das ist aber verdammt wenig. Das ist gar nicht so viel. Und daran erkennen wir Trainer ja oft auch die Erwartungshaltung eines Hundehalters, der sagt, oh, ich hätte jetzt gedacht, ich laufe hier mal eine Runde. Also ich weiß noch, ich hatte wirklich passiert, einen ganz lieben Kunden, der das erste Mal Hundehalter war und hatte sich einen Australian Shepherd geholt. Und dieser Australian Shepherd, der rief mich an, er sagt, der ist jetzt irgendwie 5 Monate alt und der ist immer müde. Der ist immer müde, der schläft immer nur und ich mache mir einfach Sorgen. Und das klingt ja erstmal paradox, wenn man hört, ein 5 Monate alter Australian Shepherd ist irgendwie immer müde. Und was aber passiert ist, der gute Mann hat sich diesen Hund geholt, auch als Hintergrund, weil seine Frau gestorben ist, dass er sagt, ich muss auch wieder ins Leben kommen und ich möchte was unternehmen. Ich möchte was mit meinem Hund unternehmen. Aber der ist morgens um 5 Uhr aufgestanden und hat was mit diesem Hund unternommen und zwar bis abends um 11 ständig. Und das war definitiv natürlich zu viel. Das war ein ganz niedliches Team, als man es dann auch wieder auf eine gute Norm gebracht hat. Aber er war sich gar keine Schuld bewusst. Er sagt, in jedem Hundebuch steht, dass diese Hunde wirklich auch einfach Auslastung brauchen. Und ich wollte ihm das alles geben. Und die Thematik entsteht halt immer, wenn wir keinen Maßstab haben. Wenn wir nicht wissen, an was wir uns messen können. Und wenn wir dann zumindest drüber nachdenken müssen, dass man sagt, naja, 1 Minute pro Woche, ob die jetzt angemessen für den Hund ist oder nicht, das ist der zweite Schritt. Aber darüber nachzudenken, dass das ja vielleicht nicht die Relation ist, mit der wir jetzt ins Rennen gegangen wären.
Und also ich glaube, das, was unterschätzt wird, sind ja die Konsequenzen, was negative Folgen sein können. Ich glaube, es ist ja, man redet ja doch ganz gerne so darüber, ja, den Hund nicht überfordern und auch nicht zu viel und sowas. Und ich merke auch letztendlich, dass das auch Leute schon registrieren. Also nicht jeder informiert sich ja gar nicht, sondern viele, ne, wie du ja gerade sagst, der Kunde liest dann, dieser Hund muss ausgelastet werden, der braucht Beschäftigung. Alles klar, check, mache ich. Und das ist ja schon auch eine Art von Information. Das ist ja nicht, dass man dann sagen kann, ja, der hat sich halt gar nicht informiert und deshalb hat das falsch gemacht, so ungefähr, sondern eigentlich ja irgendwie das Gegenteil ist ja der Fall. Und ich glaube, dass das wirklich auch was ist, was ich mitbekomme, dass Kunden das gar nicht böse meinen, sondern dass sie eben aus einer Motivation, aus einer Ambition raus sagen, oh, wir machen jetzt total viel. Und das kann ja auch richtig, richtig nach hinten losgehen. Also vor allem, wenn ich vielleicht einen Hund habe, der eben aus einer Zucht kommt, beispielsweise, in Anführungsstrichen aus einer Zucht kommt, wo der vielleicht eh schon nicht so gut aufgewachsen ist und vielleicht Ansätze von Deprivationsschäden, also für die, die es nicht wissen, quasi nichts kennengelernt hat, ja, vielleicht irgendwo in einem Zimmer oder einer Box oder was weiß ich groß geworden ist und dann schon grundsätzlich überfordert ist mit Reizen. Das hatte ich tatsächlich mal, dann kann das derart nach hinten losgehen, dass man einen Hund hat, der dann wirklich irgendwann gegen alles geht. Und deswegen, also einmal allgemein die Frage, was würdest du denn sagen, was können denn wirklich Konsequenzen sein, wenn man das erste Jahr wirklich nicht einhält und sagt, ich mache einfach, ich packe meinen Hund ein, ich nehme den mit und gehe mit dem wandern und mache und tue.
Genau, also wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, so wie du es auch beschreibst, wenn ich nicht auf dieses Gleichgewicht achte, sondern ich knall da einfach rein, ohne Rücksicht auf Verluste, nehme ihn mit auf jeden Jahrmarkt, ohne es trainiert zu haben und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Überforderung, die der Hund in vielen Situationen zeigt. Also es gibt ja nur zwei Optionen. Entweder der Hund läuft mit und sagt, okay, ich kriege das verarbeitet, ich kriege das verarbeitet. Dann trainiere ich ihn mir natürlich auch in diese Richtung. Das heißt, der guckt mich auch nach 2 Jahren an und sagt, tja, und was machen wir jetzt? Wir hatten heute nur 12 Stunden Auslastung und ich bin jetzt hier echt hart im Nehmen. Das heißt, Das ist natürlich so ein gewisses Programm, was eingefordert werden kann, einfach nur aus der Gewöhnung heraus, weil er es kann. Das ist die Variante, die den Hund trainiert, etwas weniger stressvoll, zumindest in der Bewertung des Nervensystems ist. Das ist Stress, das ist keine Frage. Das ist auch nicht gesund, wenn wir dauernd auf Strom laufen. Das ist nicht gesund, auch wenn es uns Spaß macht. Aber die Bewertung des Gehirns bleibt einfach eine andere. Oder wir haben Variante Nummer zwei, dass er sagt, ich bin einfach so drüber trainiert worden oder ich habe diese Situation einfach aushalten müssen, aber ich konnte sie gar nicht verarbeiten und ich habe auch gar keinen Schutz, gar keinen Rahmen bekommen durch meinen Hundehalter. Dann haben wir natürlich die Thematik, dass wir möglicherweise noch eine Unsicherheit oder eine Angstproblematik bekommen, die dann natürlich das Leben des Hundes unglaublich beschwert.
Und der Hund kann ja auch dann eben, wie ich es ja auch schon erlebt habe, Tendenzen auch nach vorne entwickeln. Ich belle alles an, ich bin überfordert, ich werde nervös, ich werde vielleicht aggressiv, weil mir das alles zu viel ist. Das sind ja letztendlich
Richtig.
auch Sachen, die mit sich bringen kann.
Richtig. Hier haben wir die Stressreaktion, die üblichen. Und da können Hunde ja beliebige Muster auf jeden Fall auch zeigen. Also unter anderem eben Fluchtverhalten oder wie du es halt sagst, Angriffsverhalten, Tendenzen nach vorne. Und einfach nur aus der Motivation heraus, sich irgendeinen Freiraum aufbauen zu können. Nicht, weil er es wirklich will, sondern weil er muss, weil das Nervensystem an dieser Stelle sagt, ich brauche einfach Ruhe. Ich brauche Abstand und Ruhe.
Und wenn ich das dann nicht erkenne, kann sich so ein Verhalten dann noch festigen. Und dann wundere ich mich, warum ich einen Hund habe, der vielleicht aggressiv ist oder total panisch wird oder sich total reinsteigert und nicht mehr die Kurve kriegt, so ungefähr.
Genau, zumal wir ja eben auch schauen müssen, wir haben ja nicht nur die Welpenzeit, die ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und die müssen wir im Auge halten, aber es folgt ja auch noch eine erste Pubertät, anschließend eine sogenannte zweite, also umgangssprachlich betrachtet. Das heißt, wir haben Reifungsprozesse und das Gehirn kommt so schnell im Moment ja noch gar nicht hinterher. Ne? Also der Neokortex ist ja noch nicht fertig ausgebildet, wenn der Hund in der Pubertät ist. Das sind Reifungszustände, die momentan noch oftmals durch Gefühle gehalten werden, weil der Neokortex noch gar nicht fertig ist. Das heißt, eine pragmatische Bewertung des Gehirns ist an dieser Stelle noch nicht so möglich, wie es bei einem Hund mit 3 Jahren vielleicht möglich ist, wo er einfach ein ganz anderes Standing hat und das überrollt und überfordert. Ich versuche es immer bei meinen Kunden auch etwas gleich zu tun, indem ich sage, Mensch, überleg doch mal, wie ist denn das Verhalten eines Kindes, bis es fertig entwickelt ist. Geh doch mal die Stufen durch oder deine eigenen Stufen. Wie warst du mit 10 Jahren? Wie warst du mit 20 Jahren? Wie warst du mit 30 Jahren? Und da passieren verschiedene Reifezustände. Ich sage heute mal, ich würde Geld dafür bezahlen, nicht nochmal Anfang 20 zu sein, weil ich glaube, ich gefühlt mehr Stress hatte in ähnlichen Situationen, die ich heute anders wegatme. Ne? Also die man irgendwie anders durchläuft. Also das Alter hat schon coole Zustände, muss man sagen. Ja, man sagt ja immer
So
so,
ab 50 ist dann so.
ist man da völlig durchgechillt, da freue ich mich dann schon drauf, genau. Nein, aber das sind ja wunderbare Momente, aber die kann ich nur erleben, wenn ich sie natürlich, also wenn ich dem Leben, sowohl meinem eigenen als auch dem Leben des Hundes, immer die Option gebe, dass er das alles in seinem Tempo auch mit erreichen und erleben darf. Und dann kriege ich auch den Hund, den ich mir wünsche. Ich hatte mal eine ganz liebe Kundin, die kam mit einem Schäferhund-Rüden, der war zu dem Zeitpunkt 9 Monate, das heißt, der pubertierte gerade lustig vor sich hin. Und der war einfach, ja, mein Gott, der war halt aufgedreht und hat halt immer Vollgas gegeben. Und das natürlich mit dem Gewicht, das so ein Hund mitbringt. Und dann sagte die Kundin, schaute mich an und sagte, auch, weißt du, Tina, ich habe mir einen ruhigen, souveränen Rüden gewünscht. Ich guckte sie an und sagte, ja, das wird er, aber erst in 2 Jahren. Das heißt, aber dann wird er das sein, wenn du genauso weitermachst wie bisher. Also halte durch, aber eben im Tempo des Hundes und nicht in deinem. Wir können von einem 9 Monate alten Hund nicht erwarten, dass er sich verhält wie ein ausgewachsener Dreijähriger. Er hat die Strukturen noch nicht, er kann wirklich nicht und er muss einfach alle Höhen und Tiefen geben. Und wir können von außen eben nur, um auch mal eben auf diese Spaziergänge wieder zurückzukommen, die ja ganz, ganz wichtig für den Hund sind. Da können wir einfach die gute Balance halten. Das ist unser Job, dafür zu sorgen, dass er sich wohlfühlt, dass er gefordert wird, aber nicht überfordert wird.
Ja, und ich glaube, das ist auch so das, was finde ich im ersten Hundejahr mit dem schwierigsten ist. Dieses Fordern, aber nicht überfordern. Ich muss was machen, ich sollte etwas machen. Ich sollte vor allem im ersten Hundejahr darauf achten, dass mein Hund auch neue Dinge kennenlernt, aber immer nur im Maß. Und wenn ich sage, okay, ich möchte, dass mein Hund heute, der ist jetzt beispielsweise 4 Monate alt oder 5 Monate alt, und ich sage, oh, weißt du was, komm, heute gehen wir mal auf den Markt, dann plane ich nicht eine Stunde auf dem Markt hin und her zu laufen, sondern dann plane ich, ich schnappe mir den Hund, ich laufe mal 5 Minuten drüber, ich lasse den mal überall schnüffeln, ich lasse den mal alles angucken. Mal abgesehen davon, dass dann wahrscheinlich sowieso Tausende von Leuten den Hund anfassen wollen, wo ich vielleicht auch nochmal überlegen sollte, ob ich das dann so möchte. Und vielleicht dann wirklich zu sagen, okay, hey, wir machen heute einen Marktbesuch, aber wir machen den nur 5 bis 10 Minuten. Und danach fahren wir wieder nach Hause und das reicht fürs Erste. Und ich kann das ja dann nach und nach steigern, aber dass ich eben nicht sage, ich gehe gleich in die Vollen. Und dann habe ich auf meiner Liste, kann ich abhaken, hey, wir waren heute auf dem Markt. Aber wir haben es bewältigbar gelassen, sage ich mal.
Richtig. Und da empfehle ich auch trotzdem, auch wenn es nur 5 Minuten sind, zeitlich mindestens eine Stunde einzuplanen, dass der Hundehalter eben auch ruhig bleibt, wenn es vielleicht doch nicht so klappt und man irgendwie einen kleinen Troubleshooting-Plan umsetzen muss auf diesem Markt in diesen 5 Minuten. Also, dass wir nicht von außen durch die eigene Zeit drücken, indem wir sagen, komm, ich flitze da mal eben 5 Minuten rum. Das ist einfach ein anderes Standing, mit dem ich dann so ein kleines Training beginnen würde. Also deshalb ruhig sagen, oh, wir machen das ganz gechillt. Das Ziel ist aber, dass ich wirklich mit dem Hund nur 5 Minuten vor Ort bin.
Und auch das ist ja so unterschiedlich. Ich habe jetzt in meiner Welpengruppe so unterschiedliche Charaktere. Also da ist dann der eine, wir haben jetzt einen Golden Retriever, und bei der ist es zum Beispiel so, dass die einfach derart mutig und unerschrocken durch die Weltgeschichte geht, dass ich mir bei der nicht vorstellen kann, dass die auch 10 Minuten oder eine Viertelstunde auf dem Markt viel überfordern würde. Die fände das richtig geil. Die wird da rumrennen und wird sagen, boah, cool, so viele Menschen und so viele
Endlich
Dinge. Endlich und
essen!
überall essen. Und danach sagt, so cool, was machen wir jetzt? Und dann gibt es dann die Hunde, die dann da draufsetzt und die dann erstmal so, boah, ist das alles riesig hier und guck mal, so viele Geräusche. Und da sollte ich halt dann vielleicht auch sagen, okay, wir gehen vielleicht noch nicht mitten auf den Markt, sondern vielleicht mal so, weiß ich nicht, 500 Meter daneben, einfach mal langsam an die Geräuschkulisse gewöhnen und so, ne? Das ist immer individuell. Woran erkenne ich denn, dass mein Hund überfordert ist? Also vor allem für jemanden, der vielleicht noch nicht so die Hundeerfahrung hat und der sagt, das ist mein erster Hund, ist das ja vielleicht auch am Anfang gar nicht so leicht, das zu erkennen. Ist das jetzt überdreht? Ist er jetzt überdreht, weil er unterfordert ist? Ist er jetzt überdreht, weil er überfordert ist? Das ist ja gar nicht so einfach.
Das ist richtig. Ich denke, also natürlich gibt es die bestimmten Parameter, ne? Wie man sagt, auch der Hund kratzt sich, der Hund gähnt, der Hund macht irgendwie alberne Dinge, der beißt in die Leine, der geht in Angriffstendenzen über, der bellt und so weiter und so fort. Ich denke, diese Stressanzeichen sind vielen Hundehaltern mittlerweile auch sehr klar. Was oftmals fehlt, ist, wie du schon sagst, die Einordnung in dem Kontext. Und die lernen wir durch Beobachtung. Und was Hundehalter, glaube ich, noch etwas trainieren dürfen oftmals, ist die Beobachtung des Hundes auch in nicht störenden Situationen, also in normalen Situationen, wo der Hund eben keinen Stress anzeigt. Weil die nehmen wir immer einfach als gegeben hin, können sie aber nicht vergleichen, aber die sind ja eigentlich unser Referenzwert. Und ein schönes Beispiel dazu ist wirklich just gestern passiert. Wir sind gestern mit dem Hund spazieren gegangen. Der Hund lief, wir haben aber gestern die Strecke zwischendurch verändert. Also wir sind mal eine Strecke gegangen, weil ich gesehen habe, auch Mensch, da hinten steht was, das wollte ich mir ehrlich gesagt mal angucken. Lass uns mal hier so einen kleinen Schlenker machen. Also es wäre jetzt nochmal ein Umweg von 20 Minuten, der on top kam, normal aber nicht bei der Abendrunde involviert war. So, und dann sind wir gelaufen und was sich verändert hat, ist, dass Alfons sagte, hallo, warum laufen wir hier? Und er hat das Verhalten an der Leine verändert. Das heißt, er dödelt eigentlich immer so zwischen uns mit, also er ist ja so eher der Gemütliche und hat so seine Position leicht schräg hinten und da fühlt er sich wohl, da fühlt er sich sehr sicher. Und dann sind wir in diese neue Straße eingebogen. Das heißt, neue Gerüche. Auch hier nochmal so ein kleiner Reminder. Denkt immer dran, ein Hund kann, also auch beispielsweise ein Rüde kann eine läufige Hündin auf über 10 Kilometern riechen. Die Nase ist verdammt gut ausgebildet, sowohl was die Pheromone angeht, aber natürlich auch die ganz normalen Gerüche, die da sind. Heißt, wir können das natürlich nicht sehen, wir können das nicht greifen, was er riecht, aber da passiert was. Und Alfons zeigte das dann eben auch so, dass er die Position verlassen hat und plötzlich anfing, vor uns zu laufen. Das Ausdrucksverhalten auch noch mal ein bisschen anders aufgestellt hat. Er war wachsamer, aufmerksamer, genau in dieser Straße, bis wir anschließend wieder aus dieser Straße rausgegangen sind. Und das zu beobachten und zu gucken, wie fühlt er sich jetzt dabei, welche Kommunikation haben wir. Aber das war wahrnehmen. Und der Alfons ist ja schon 5. Also wir sprechen ja jetzt noch nicht, auch nicht von einem jungen Hund, der das alles wirklich erst lernen muss. Aber er sagt, hier war ich noch nicht, also kümmere ich mich. Er lebt in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und ich glaube, diese Vergleiche sind so wichtig, weil anhand dessen kann man A feststellen, ach guck mal, der Hund hat die Veränderung wahrgenommen und wie geht es ihm damit? Wenn es ihm damit gut geht, ist alles fein. Wenn er ein bisschen Stress hat, ist das auch fein. Das darf das Gehirn gerne ein bisschen mittrainieren. Und er darf selbst auch in dieser Situation gucken, welche Bewältigungsstrategien hat er. Und gerade wenn man weiß, ja, das ist jetzt eine Strecke von 20 Minuten Umweg, wir sind aber über eine Stunde normal gelaufen, das kennt er und gleich den Rest kennt er auch wieder, das ist alles fein und okay. Wenn ich aber merke, er zeigt eben deutlichere Stressanzeichen, wird wahnsinnig unruhig, zieht immer in der Leine, ist hin und her, dann sollte ich da auf jeden Fall ja, eingreifen und wahrnehmen, dass ich dann einen Hund habe, der, obwohl wir nur den Kontext verändert haben, trotzdem gerade in Stress gerät. Und das ist, finde ich, für einen Hundehalter ein wichtiges Zeichen, weil oftmals unterschätzen wir das und reagieren erst, wenn der Hund richtig Stress hat. Und da ist ja oft schon zu spät.
Und letztendlich geht es ja auch nicht darum, dass, wenn, weil wir jetzt die ganze Zeit davon reden, ja, nur 5 Minuten oder nur 1 Minute, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt nur einmal am Tag 1 Minute raus darf oder einmal am Tag 5 Minuten raus darf, sondern es geht hier um neue Situationen, um stressige Situationen und für den Hund stressige Situationen, weil für mich ist es vielleicht, ja, wobei für mich ist auch manchmal stressig, über den Wochenmarkt zu laufen, aber für den Hund stressige Situationen, das heißt natürlich muss ich vor allem mit dem Welpen ja mehrfach am Tag raus. Ja, die können ja auch noch gar nicht so lange einhalten. Nicht jeder hat einen Garten vor der Tür. Ja, das heißt, man, klar, ich muss mit meinem Hund raus. Es geht nur einfach darum, dass ich halt eben A, Thema Dauerbelastung, nicht wirklich sage, okay, ich schnappe mir jetzt den Hund und ich laufe jetzt am Stück eine halbe Stunde draußen, weil das sowohl körperlich als auch eben für die Verarbeitung einfach sehr viel sein kann. Und vielleicht auch einfach nochmal zu sagen, dass es einfach auch, also ich hatte jetzt, es gab jetzt schon eine Folge zum Thema, habe ich mit einer Physiotherapeutin gesprochen, zum Thema Bewegung und Belastung von einem Hund, ne, so im ersten Jahr und was für Konsequenzen es hat und worauf man achten sollte. Also es ist nicht nur das Körperliche, sondern ja auch dieses, ne, ich muss das alles bewältigen und dann kann so ein Spaziergang dann eben schon mal schnell sein. Das heißt, dass es einfach darum geht, dass man vielleicht darüber nachdenkt, okay, wenn ich jetzt heute schon 5 Minuten auf dem Wochenmarkt war, dann reicht es, wenn ich mich jetzt die restlichen Gassi-Runden sozusagen einfach rausbegebe, einfach 10 Minuten ganz langsam hoch und runter laufe, mit dem Hund ein bisschen die Wiese entdecke, vielleicht auch mal ein paar, zwei, drei Übungen mache, wieder zurückgehe und dabei eben gar nicht so diese, ja, diese Masse an Gassi gehen sozusagen hab, was ja irgendwie so ein typisches Menschending ist, wir gehen Gassi, das heißt, ich laufe los, dann laufe ich eine halbe Stunde und dann bin ich wieder zu Hause.
Genau. Deutsche Taktung.
Genau.
Genau, richtig.
Wir gehen nicht
Ja,
Gassi, wir marschieren.
wir marschieren, genau, richtig. Ja, es ist das Einbauen in einen entspannten Alltag und das fällt uns schwer. Das fällt uns schwer, Entspannung ja selbst im Alltag zu leben. Ich hatte, die Zeit ist jetzt umgestellt worden und jemand sagte zu mir irgendwie heute Morgen schon, und hast du die Stunde schon aufgeholt? Dann gucke ich ihn an und denke, wir können keine Zeit aufholen, wir können der Zeit nicht hinterherrennen. Es geht darum, wie wir sie nutzen. Und wir neigen immer dazu, alles durchzuplanen mit Checkliste und Co. Und wehe, das haben wir abends aber nicht geschafft, dann ist unser Dopaminkick auch weg an dieser Stelle. Aber das hat ja nichts mit Entspannung zu tun. Also warum reiten wir nicht manchmal einfach die Welle, die einfach da ist, ohne dass sie effektiv ist? Also es gibt Tage, also ich habe früher mal gesagt, als die Kinder noch im Kindergarten waren, ich bin total glücklich, ich habe die Kinder in den Kindergarten gebracht und hab sie sogar mitgenommen. Ne? Also das ist, man ist einfach froh, wenn man manche Sachen einfach nur gerade überlebt, aber es ist in Ordnung und wir versuchen immer wieder so viele Dinge in unseren Tag zu bringen und das ist Stress. Und eigentlich ist es doch viel geiler zu sagen, wow, ich habe jetzt gerade ein bisschen Me-Time, mein Hund und ich. Wir gehen jetzt hier 20 Minuten spazieren. Wenn wir Bock haben und es geht, dann gehen wir 30 Minuten spazieren. Ja, und dann gehen wir halt wieder zurück. Fertig. Und es war schön. Und ich freue mich darüber, ohne es auch immer tot zu analysieren, ohne es tot zu planen. Ja, also auch immer so ein bisschen zu reflektieren, was war jetzt eigentlich gut an dem Tag? Also typische Situation auch so Wochenenden in der Familie, ne? Also man ist da und man steht da und ja, dann frühstücken wir morgen zusammen und dann machen wir das und machen wir jenes und. Und ich finde gerade so pubertierende Kinder, ne? Die spiegeln einen ja so richtig geil, die gucken einen an und sagen, ey Mama, jetzt chill mal. das Frühstück ist doch schon Wochenende genug hier gerade, reicht doch.
Ja.
Und irgendwann kommt der Punkt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, muss ich gestehen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich ist es genau das, die Gespräche jetzt am Frühstückstisch hier die Ruhe zu halten und sich und dem Gehirn und allem Möglichen auch einfach die Chance zu geben, runterzufahren. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr. Und das ist nicht messbar an einer Uhrzeit.
Und ich kann auch wirklich nur jedem Welpenbesitzer empfehlen, wenn ihr zukünftig einen ruhigen, entspannten Hund draußen haben wollt, trainiert als allererstes genau das. Schnappt euch einen Hund, setzt euch mit dem einfach raus und beobachtet einfach mal alles, dass er wirklich lernt, draußen auch mal nichts zu tun. Ich glaube, das ist so das, was oft ist dann der Spaziergang eben dann so für den Hund ja das Abenteuer schlechthin. Und selten oder oft nicht der Besitzer, sondern alles andere drumherum. Und dann wirklich mal zu sagen, so, wir setzen uns jetzt einfach mal irgendwo hin und machen einfach mal nichts und beobachten das einfach mal. Wir setzen uns auf die Parkbank oder von mir aus auf die Decke, je nachdem, und machen einfach mal 10 Minuten wirklich gar nichts. Und das machen viele nicht, weil sie dann vielleicht auch denken, oh, ich muss aber was machen oder ja, ich muss ja jetzt Gassi gehen, wir müssen ja jetzt vorankommen, wir müssen ja jetzt was getan haben. Und genau davon vielleicht mal wegzukommen.
Ja, absolut, absolut. Die spannende Frage ist ja, wenn man da noch tiefer einsteigt. Achtung, jetzt biegen wir natürlich psychologisch hart ab. Wir kommen gleich wieder zurück. Aber ne, warum mache ich das nicht? Also ist es immer nur wirklich der Druck von außen oder sind es auch genau die Momente, wo ich anfangen muss bei Leere und Stille, beschäftige ich mich ja automatisch mit mir selbst. Und das sind ja viele Dinge, die wir wegdrängen. Und daran erkennen wir eigentlich, mit welchem Stresslevel wir schon in so einen Alltag starten.
Vor allem in
Thema.
Zeiten von Social Media und Handy und
Ja, absolut, absolut. Ne? Also das ist, habe ich ja auch, da wo ich heute Morgen gesagt habe, ne? So, guck gar nicht hin. Vielen Dank, dass dein Podcast ohne Bild ist an dieser Stelle. Aber die ganzen 30 Bilder bei Instagram, die ich heute Morgen schon gesehen habe von den anderen schönen Frauen, wo du denkst, krass, wie machen die das? Aber genau diese Leistungskurve geht ja definitiv hoch. Ne? Und da ist ja irgendwie, das steht ja in keiner natürlichen Relation mehr.
Also fassen wir zusammen, nichts tun draußen ist sowohl eine Übung für den Hund als auch für den Halter. Und bitte einfach mal das Handy zur Seite legen und einfach mal mit dem Hund 10 Minuten sein. Einfach nur sein trainieren.
Genau. Und auch mal wahrnehmen, was man dann gefühlt hat, wie das war. Also diese Übungen, die du beschreibst, mache ich mit meinen Kunden sehr häufig, weil ich die für sehr wichtig halte. Und das Interessante ist natürlich dann das Resultat. Wenn sie anschließend sagen, boah, ich habe das mal so gar nicht ausgehalten, ich fand das echt schlimm. Oder diejenigen, die sagen, ich habe die Zeit nicht einfach laufen lassen, ich habe mir auch einen Timer gestellt. Also, ich bin auch komplett
Damit ich
durchorganisiert.
pünktlich wieder zu Hause
Damit ich pünktlich
bin.
wieder zu Hause bin, genau. Es ist genau getaktet. Oder auch diese sagen, oh, ganz ehrlich, es war richtig cool. Oder einer hat mir gesagt, ich habe angefangen zu weinen, ich weiß gar nicht warum. Ja, aber da, ne, da kam
Ich hatte
irgendwas
aber
hoch, ja.
auch in meiner Junghundegruppe eine Golden Doodle Hündin und wir machen das manchmal, wenn dann wieder Sommer und Frühling ist, dass wir dann wirklich einfach so Ruhestunden machen, wo wir in der Hundeschule gar nichts trainieren. Doch, wir trainieren was, aber wir nicht aktiv, sondern jeder nimmt eine Decke mit. Ich nehme meine Box mit, meine Musikbox und dann mache ich eine Meditationsmusik an. Wir legen uns auf die Decken oder setzen uns auf die Decken. Die Hunde sollen sich hinlegen und dann sollen die einfach entspannen. Da sind andere Hunde, da sind vielleicht noch Leute, die vorbeikommen, da sind Vögel, da ist alles los. Und sich einfach hinlegen und nichts tun. Und das fand ich total süß, weil ich den, also die konnte sich überhaupt nicht entspannen. Das war ja, dann war da der Lieblingshund rechts nebendran, der da gelegen hat, mit dem er spielen wollte. Und dann hier da und dann andere Hunde. Und es war alles war spannender. Und dann hatten die als Hausaufgabe einfach nichts tun. Setzt euch irgendwo hin und tut nichts. Und routiniert das. Und es war total goldig, weil die haben das gemacht. Und beim nächsten Mal, als wir das Ruhetraining gemacht haben, das war dann ein paar Wochen später, haben die sich hingelegt und haben beide da gelegen und nichts gemacht und waren total entspannt. Und ich habe noch ein Foto von und ich habe so gedacht, oh, stark, richtig stark, sich draußen einfach mal entspannen können.
Wahnsinn, ne? Ja, das ist, und wenn man davon Einheiten mit auf den Spaziergang nimmt und sagt, ich gucke, dass ich das einfach einbaue, und zwar so, wie es kommt, so, wie es fließt, das muss nicht jeder Spaziergang sein, sondern wenn man sagt, Mensch, ich gucke mir mal so eine Woche an und wenn ich es irgendwie 3 oder 4 Mal schaffe, dann ist das eine ganz großartige Sache, weil dann ist es auch authentisch, ne? Dann geht es halt irgendwann auch über in den Alltag, ohne dass man, du hast vorhin so schön formuliert, ohne dass man da quer durchmarschiert und sagt, ich hätte irgendwie noch das Kartoffelfeld pflügen können mit der Energie, die ich mitgebracht habe, sondern dass man bei sich ist und Spaß hat und mit einem Lächeln nach Hause kommt und im besten Fall sagen können, das war cool.
Wir hatten ja noch, jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Thema Sozialkontakte. Ist ja im
Genau.
ersten Jahr auch so wichtig. Und das ist ja auch so ein Thema, was irgendwie, finde ich, auch oft unterschätzt wird, auch wie viel Wissen dafür eigentlich notwendig ist und wie prägend das auch eigentlich ist. Und eben im ersten Jahr gehe ich ja auch vielleicht mit anderen Hunden spazieren oder ich lerne vor allem die Hunde meiner Nachbarschaft kennen, egal ob gut oder schlecht. Und das ist ja auch was, was auch immer auf die Frage ist, ne? Wie lange lasse ich meinen Welpen dann spielen? Ist das noch Spiel oder nicht? Da können wir zwar jetzt heute nicht so detailliert eingehen, aber wie viel Sozialkontakte sollte mein Hund haben? Letztendlich hole ich den ja dann aus so einer großen Welpengruppe raus. Das ist für die ja auch oft nicht einfach, weil sie ja die ganzen Ansprechpartner quasi nicht mehr haben. Wie viel Sozialkontakte braucht mein Hund?
Also er braucht Sozialkontakte, aber die darf er sich, und das finde ich jetzt ganz wichtig, auch selbst mit aussuchen. Achtung, das ist jetzt natürlich so ein kleiner Schwenk. Natürlich geht er jetzt nicht raus und sagt, ich klingel mal und gucke, ob ich ihn mag. Ich glaube, es geht auf der einen Seite um die Akzeptanz des Hundehalters, dass er sagt, mein Hund muss nicht jeden mögen. Es
Was
ist eine
uns
Sympathie.
Menschen sehr schwer fällt oder vielen Menschen sehr schwer.
Ja, total, total. Deshalb habe ich das gleich als erstes jetzt mal gezogen, weil genau das ist diese Beobachtung, die ich auch habe, dass viele denken, er ist ein soziales Lebewesen und mein Hund muss alle mögen und die anderen Hunde müssen auch alle meinen Hund mögen. Das passiert aber nicht, denn wir mögen auch, also einfacher Vergleich, wir mögen auch nicht jeden anderen Menschen. Es wird sofort entschieden durch unser Nervensystem. Mag ich den anderen? Besteht da Sympathie oder besteht da eine Antipathie? Wie tief diese sein muss, sei dahingestellt. Das ist biologisch aber völlig normal. Meistens mögen wir die Menschen oder auch die Hunde sich untereinander nicht, die sich zu ähnlich sind. Das hat einfach einen biologischen Nutzen, weil sie sind ein Konkurrenzprodukt, was natürlich Fortpflanzung, Überleben und Co. an Strategie angehen würde. Und aus diesem Grund ist das biologisch schon einmal völlig normal, dass nicht jeder Hund einen anderen Hund mag.
Wir reden hier vor allem auch so von Rüden und andere Rüden
Ja,
oder.
bei Hündin genauso. Also auch hier ist genau diese Thematik gegeben. Also es ist gar kein Geschlechterthema, sondern die Frage ist eben wirklich sympathisch oder nicht sympathisch. Und das ist in Ordnung.
Weil ich nicht, ich, also weil ich das nämlich oft auch erlebe, dass es wirklich Hunde gibt, wenn die zum Beispiel in den ersten Wochen eben keine anderen Rassen kennengelernt haben, dass sie tendenziell damit überfordert sind. Ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht auch manchmal unterschätzt wird, wenn Hunde in der ersten Zeit wenig anders aussehende Hunde kennenlernen, weil du gerade gesagt hast, ne, so diese, die ihnen zu ähnlich sind. Meistens oder nicht selten ist es ja auch so, dass Hunde vor allem ihre Rasse bevorzugen, weil sie es gar nicht kennengelernt haben und sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass zum Beispiel ein Hund vielleicht keine Rute hat oder ein Hund vielleicht ein bisschen anders kommuniziert, weil er einfach vom Körperbau her anders ist oder anders läuft oder andere Geräusche macht.
Genau, also ja, das ist also bestimmt der zweite Punkt, den du ansprichst. Hier geht es jetzt einmal um das, also ich bin jetzt gerade so vom inneren Status her ausgegangen, Hormonkonstellation und solche
Genau,
Geschichten.
ja.
Du sprichst aber auch völlig richtig an, wenn sie halt keine anderen Hunde kennengelernt haben im äußeren Erscheinungsbild, dann sagen die, irgendwas ist da merkwürdig. Ich sehe, du läufst auf vier Pfoten, aber der Rest von diesem Körperbau ist komisch. Was bist du? Und dieser Sache begegnet man eben vielleicht möglicherweise mit einer Skepsis, und sagt dann, und wenn der andere jetzt vielleicht noch ein Verhalten zeigt, was ich als Hund gerade irgendwie blöd finde, dann haben wir natürlich das erste Foto geschossen und die erste Erinnerung im Gehirn natürlich dann auch so abgespeichert. Und wenn ich den Hund dann das nächste Mal sehe oder einen ähnlichen Hund das nächste Mal sehe, dann setzt natürlich da auch der Bereich ein, dass er sagt, alles klar, das generalisiere ich mal, weil du siehst genauso aus, du musst bestimmt auch blöd sein. Das passiert. Wie gut wir dann wieder dagegen arbeiten, da ist wieder dann die Frage, wie viel Sozialkontakt möglich und nötig ist. Also ja, der Hund braucht Sozialkontakte, er muss verschiedene Dinge lernen, er muss lernen, sich in der Welt behaupten zu können, er muss gleichzeitig aber auch lernen, wie sind meine Grenzen und die Grenzen des anderen, die muss ich akzeptieren. Und dazu ist das unglaublich wichtig. Was nicht gut ist, wo ich gegen bin, ist auf dieses Deubel komm raus. Jetzt muss jeder Hund irgendwie gekuschelt werden. Und ich hatte eine Kundin, die hat es so übertrieben dargestellt. Sie sagt, ja, ich bin dann immer auf einen anderen Bürgersteig gerannt, wenn ich einen anderen Hund da gesehen habe, dann habe ich ihn dann vor die Nase gesetzt, meinen Welpen, und dass sie unbedingt Kontakt hatten. Und nein, das ist die krampfhafte Suche im Moment gerade, diesen Sozialkontakt zu bieten, der aber vielleicht gar nicht erwünscht war, weder von dem anderen Hund noch von dem eigenen Hund. Und ich glaube, je selbstständiger sich die Hunde da rantasten dürfen und also diesen Zeitraum einfach haben und zu sagen, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut, umso besser sind die Kontakte. Also lieber wenig, aber die sinnvoll eingesetzt, anstatt zu viel und alles durch und dass es dann einfach so ein Stresspegel wird.
Und man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie wichtig es an diesen Punkten ist, für den Hundehalter, sich frühzeitig in die Sprache der Hunde reinzuarbeiten.
Oh ja,
Also ich
total.
glaube, wir haben jetzt zum Beispiel gerade, wir geben jetzt ein Seminar, eine Kollegin und ich, über Körpersprache. Und ich merke immer wieder, dass Kurse wie Rückruf oder Leinführigkeit viel gefragter sind als die Körperspracheseminare. Was ich persönlich überhaupt nicht verstehe, weil ich der Meinung bin, wenn ich Also in unserem Körperspracheseminar geht es nicht nur darum, die Körpersprache des Hundes zu verstehen, sondern auch meine eigene Körpersprache einzusetzen. Das heißt, es ist eine Kommunikation. Ich verstehe, lerne den Hund zu verstehen und ich lerne zu kommunizieren. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich körpersprachlich kommunizieren kann, brauche ich nicht mehr so viele Signale. Also wenn ich eine gute Beziehung und Bindung zu meinem Hund aufbaue, was ich jetzt von mir und meiner Hündin zum Beispiel behaupten kann, dann würde ich sagen, dass ich draußen, ich habe zwar noch meine Kommandos und meine Signale, weil sie manchmal einfach so weit weg ist, dass da nichts bringt, wenn ich die Schulter nach rechts drehe oder vielleicht so ein bisschen neben mich gucke. Das sieht sie einfach nicht mehr. Klar brauche ich dann auch mal das ein oder andere, um sie mal aufmerksam zu machen. Aber letztendlich kann ich ihr alles kommunizieren. Und ich brauche nicht, wenn sie bei mir ist, ein Beifuß oder ein Nein oder ein Stopp oder wie auch immer, weil es reicht, wenn ich mich einfach mittlerweile, weil sie es versteht, wenn ich sie anschaue, ich sage ihren Namen und ich schaue links neben mich, weiß sie, sie muss neben mich kommen. Wenn ich sie dann anspreche und ihr körperlich signalisiere, dass sie jetzt gerade bei mir bleiben soll, dann bleibt sie bei mir. Und wenn wir spazieren gehen und wir sind an der Straße und ich mache einfach nur meine Hand, halte ich ihr vor die Nase, weiß sie, sie muss stehen bleiben. Und das ist sowas, was ich so schade finde, dass es so unterschätzt wird, was es bedeutet, wenn du deinen Hund verstehst, ihn einschätzen kannst, dementsprechend auch ihn teilweise schützen kannst oder handeln kannst und gleichzeitig kommunizieren kannst. Und trotzdem ist das irgendwie noch nicht so verbreitet, wie wichtig das eigentlich irgendwie ist, habe ich manchmal das Gefühl.
Ich glaube, was oftmals fehlt, ist, wo und wie der Hundehalter damit starten kann. Also die Notwendigkeit, glaube ich, die bekommt ein Hundehalter intuitiv mit. Aber ich glaube, das Ausdrücken von dem, auch was einem wirklich fehlt, ist oftmals schwierig, weil auch Hundebegegnungen einfach unglaublich schnell vonstatten sind. Also wenn eine Staubwolke entsteht, weil sich zwei Hunde gerade in die Köpfe kriegen, ist das für viele Hundehalter nicht unbedingt immer vorhersehbar. Die sagen, ja, aber es hat doch gut geklappt. Also ich bleibe mal bei dem Klassiker, ne? Der hat doch mit der Rute gewedelt. Wieso kippt das denn, dass die sich jetzt plötzlich gestritten haben? Und dann kommt so ein Ohnmachtsgefühl, so eine Hilflosigkeit. Und das ist, glaube ich, eine recht große Baustelle auch für viele Hundehalter. Und deshalb ist es schön, dass ihr genau solche Seminare eben auch habt und anbietet, wo man ganz systematisch und mit viel Zeit das mal auseinandernehmen kann. Und meistens, mir geht es immer so nach solchen Seminaren, nach 2 Tagen, dass man denkt, boah, wir haben schon viel durchgeackert, aber es fehlt trotzdem immer noch unglaublich
Ja,
viel. Also man könnte
ich
irgendwie
weiß.
gefühlt 14 Tage am Stück mindestens ohne Mittagspause durchziehen
Und man hat
und
immer noch was.
man hat immer noch was, richtig. Und das gilt es ja auch erstmal zu verarbeiten, umzusetzen im eigenen Alltag, auf den Hund zu projizieren und dann anschließend auch zu wissen, ich finde, eine ganz wichtige Sache ist die Unterteilung auch zwischen Beobachtung und Interpretation. Wir neigen dazu, beides gleichzeitig zu machen. Wir sehen was, haben eine Interpretation und dann generalisieren wir es auch auf alle anderen Situationen. Anstatt immer zu so sagen, ich fange jetzt mal an und beobachte Verhalten. Und wie gesagt, ich muss nicht dann mit der Beobachtung anfangen, wenn es gerade spektakulär ist und die Hunde haben sich gerade in eine Klüschen, sondern es reicht manchmal einfach, wenn ich die Videokamera raushole, also die Handykamera, und mein Hund beim Spazierengehen, beim Beobachtung, also beobachte, während er irgendwo schnuppert oder irgendwas tut, kann ich den Hund dann beschreiben. Und da ist es ja noch viel, viel ruhiger und entspannter und es fällt wesentlich leichter. Und danach kommt erst die Interpretation. Und dann kann ich anfangen zu vergleichen und zu sagen, wenn einem die Lotte entgegenkommt, dann verhält er sich so. Wenn der Otto entgegenkommt, verhält er sich so. Ist doch ein anderes Verhalten.
Und
Interessant.
ja, und ich glaube, das ist halt so wichtig für die Sozialisierung, also für die Sozialisierung meines Hundes, sollte ich Die Hunde verstehen, ich sollte sehen, der hat gerade Stress, das ist ihm gerade zu viel, das ist dem anderen Hund gerade zu viel, dass ich muss da mal kurz eingreifen. Und das ist wirklich selbst für jemanden, der da wirklich viel Ahnung hat, für uns Hundetrainer. Also ich habe manchmal Situationen, wo ich so denke, ist es jetzt gerade so ein bisschen am Kippen, ja, so zwei Junghunde spielen miteinander oder ein Welpe und ein bisschen älterer Hund spielen miteinander. Und wir sagen dann, ja, komm, halt die mal beide kurz fest, lass die mal kurz ein bisschen runterkommen. Und der Hund, wo ich vielleicht so dachte, wow, ob es denn jetzt gerade ein bisschen zu viel ist, so, weil er einfach zum Beispiel derjenige war, der die ganze Zeit gerade weggerannt ist oder auf dem Boden lag oder keine Ahnung. Und die hat gesagt, jetzt ist mir egal, gib mir, lass mich frei, ich will wieder unten drunter. Das fand ich total geil. Wo ich dann selbst mich denke, ah, okay, gut, alles klar. Das ist, glaube ich, was, was einfach viel Training bedarf, wirklich zu sagen, okay, ich bin da sicher, ich kann das einschätzen. Ich weiß, das ist nämlich auch so eine Sache. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute auch denken, dass andere Hunde meinen Hund sozialisieren müssen und ich damit gar nichts zu tun habe. Es gibt auch immer noch Hundeschulen, die sagen, so, jetzt lassen wir mal alle Hunde spielen. Ja, die regeln das unter sich. Ist ja, es ist immer noch was, was gang und gäbe ist, wo man ja sagt, oh Gott, nee, du kannst nicht einfach 10 Hunde aufeinander loslassen und sagen, die klären das jetzt unter sich. Ich lasse ja auch nicht auf dem Spielplatz 10 Kinder alle miteinander spielen und wenn die sich anfangen zu prügeln oder der eine mobbt den anderen, sage ich, ja, die klären das schon. Wird schon passen.
Richtig. Ich glaube, die Basis ist da an dieser Stelle aber wieder wichtig zu sagen, was vermittle ich dem Hundehalter? Weil genau das ist der Punkt. Also, wenn immer diesen Worst Case, du hast irgendwie 6, 7 Hunde, die gleichzeitig alle aufeinander rum, pölen und spielen, und wen halte ich jetzt im Auge? Und der Hundehalter muss wissen, dass es erstmal für ihn nur primär um seinen Hund geht, weil er kann nur seinen Hund richtig auf Dauer langfristig lesen können und nicht die anderen, die er jetzt in einem Ausschnitt einmal in der Woche für eine Hunde, Dreiviertelstunde oder eine Stunde auf dem Hundeplatz sieht. Und er ist für diesen anderen Hund überhaupt nicht zuständig. Er ist für seinen Hund verantwortlich. Und damit haben wir eigentlich schon genügend zu tun, da wirklich dran zu bleiben. Aber ich habe damit auch die Chance, ihn die ersten Lebenswochen, das erste Lebensjahr lernen zu dürfen, lesen zu dürfen. Und dann kann ich auch sehen, welches Bedürfnis hat mein Hund im Umgang mit Sozialkontakten. Und im besten Fall, dass ich dann auch sagen kann, welches Bedürfnis hat er, wenn er jetzt mit Lotte spielt, oder welches Bedürfnis hat er eben, wenn er mit Otto spielt. Mit Otto spielt er einfach ein bisschen rüpeliger, weil das sind 2 Rüden im selben Alter. Oder aber mit Lotte, da kriegt er Herzchen in den Augen, da ist er vorsichtiger, zeigt er mehr Handicap, weil er einfach ein ganz anderes Bedürfnis bei diesem Hund hat, als jetzt bei dem anderen Rüden zum Beispiel. Und das muss ich erkennen können, weil danach richtet sich auch, wann muss ich eingreifen. Also wann ist vielleicht auch mein Hund derjenige, der gerade zu viel von dem anderen Hund fordert oder eben von dem anderen gerade ein bisschen auf die Nase bekommt. Das kann ich dann aber viel besser einschätzen, wenn ich das Bedürfnis erkannt habe und wenn ich auch den Rahmen gesteckt habe, an dem ich sehen kann, jawohl, hier kann er spielen, hier können wir ihn laufen lassen, hier wird von außen nichts passieren, hier sind nur die beiden und hier können die wirklich loslassen und ich kann das hier ein bisschen koordinieren und das kann ich testen auch, indem ich jedes Mal in so eine Spielbegegnung, nicht jedes Mal, aber auch häufig einfach mal mich selber einmische und zwar nicht immer, wenn was passiert oder ich meine, ich muss die jetzt trennen, sondern einfach mal sage, komm, weißt du was, ich spiele jetzt mal mit euch, ne? Ich wälze mich jetzt hier einfach mal mit im Sand und im Dreck oder ich hole euch mal raus und gucke nur, ob du kurz aufmerksam bist. Sprech dich einmal kurz an, lob dich dafür und schick dich aber eben auch wieder rein ins Rennen, so dass ich auch als Hundehalter merke, ich habe Zugriff auf meinen Hund.
Und ich glaube, da kommen wir auch noch an einen Punkt, was, finde ich, mit einer der größten Hemmschwellen für Hundebesitzer ist. Nämlich, wenn du sagst, ja, ich muss mich ja hauptsächlich auf meinen Hund konzentrieren, andere Hunde mal wegzuschicken. Ich merke das immer wieder, dass das wirklich Leuten selbst in unserer Gruppe, wo ich von Anfang an sage, hier darf jeder jeden Hund wegschicken, das ist sehr, sehr zaghaft oft passiert und sehr unsicher passiert, dass wenn dann beispielsweise mein Hund zu mir rennt und sagt, okay, warte kurz, das ist mir alles zu viel, ich stelle mich kurz mal zwischen deine Beine, dann eben auch mal den anderen Hund wegzuschicken und zu sagen, nee, gib uns gerade mal ein bisschen Raum. Und das ist auch eine Sache, die ich finde, die viel, viel Training bedarf. Und auch ich musste das wirklich erstmal lernen, weil es. Und da geht es gar nicht um die Hemmschwelle, gegen den anderen Hund vorzugehen, nenne ich das jetzt mal, und den mal wirklich wegzuschicken. Und, sondern die Hemmschwelle, finde ich, ist immer der andere Hundebesitzer. Weil man einfach oft auch Feedback bekommt, was nicht so positiv ist, das dann so heißt, oh ja, wieso? Und Aber ich immer wieder Situationen habe, wo ich beispielsweise hier bei uns gibt es am Rhein, es sind so zwei Strände und da dürfen Hunde hin. Angeleint, aber sie dürfen dahin. Und natürlich sind da auch viele Hunde, die nicht angeleint sind, was bei vielen Hunden, die gut erzogen sind, überhaupt gar kein Problem sind, weil die bleiben dann bei ihren Haltern. Aber es gibt halt auch welche, die einfach Hunde laufen lassen und die dann schon, wenn wir dann dazukommen, von weitem angerannt kommen. Und wir hatten das schon, dass wir eine Situation hatten oder öfters schon Situationen hatten, wo wir dann dazukommen und meine ist dann bei mir an der Leine und dann kommen dann zwei, drei Hunde in der Gang auf uns zugerast. Und da wirklich dann zu sagen, so, meine hat gelernt, dann auch mal hinten zu bleiben und dann laufe ich mal ein Stück vor und dann scheißt die Hunde auch mal zusammen und schickt die wirklich weg. Und wenn so eine Hundegruppe auf dich zugerannt kommt, brauchst du eine Energie. Da bringt es nichts zu sagen, Entschuldigung, könnten Sie bitte stehen bleiben, sondern da brauchst halt eine gewisse Energie und da müssen die Hunde auch mal weggeschickt werden. Und das kommt bei Hundebesitzern nicht immer gut an. Und da wirklich das Standing zu haben und zu sagen, nee, ich möchte gar nicht, dass die Hunde meinen Hund so über den Haufen rennen. Das ist, glaube ich, eine Hemmschwelle, die man erstmal überwinden muss.
Auf jeden Fall. Du bringst ja mehrere Kommunikationsfaktoren jetzt hier rein. Also einmal, wir haben ja alle unsere eigenen Glaubenssätze. Das heißt, das Thema meine eigene Grenze wahrnehmen, ist ja was, was in der Gesellschaft heutzutage sowieso, finde ich, sehr schwer fällt. Allein schon, weil wir jeden Tag irgendwie unterschiedliche Rollen spielen. Wir sind froh, wenn wir manchmal unseren Alltag einfach nur überstehen. Und jetzt soll ich auch noch auf meine eigene Grenze achten, die ich irgendwie gefühlt jeden Tag auch überschreite, die ich selbst überschreite. Ja, jetzt bin ich ja eigentlich die wichtigste Person, die genau dafür sorgen sollte, dass das nicht passiert. Und wenn ich schon so dreist bin und meine Grenze überschreite, wieso sollte jemand anders die nicht überschreiten? Also diesen Konflikt habe ich. Gleichzeitig haben wir aber eine Hemmung, weil wir auch Glaubensmuster haben, die uns beigebracht worden sind, was man tut und was man nicht tut. Überall, wo ein Nein involviert ist, wo eine Grenze aufgezeigt wird, bewertet unser Gehirn das, ich würde sagen, bei 90% der Menschen mindestens als negativ, als emotional negativ. Man fühlt sich abgelehnt. Oder es sind auch Dinge, wo man sagt, das darf man nicht. Das hat man mir früher so beigebracht, das darf ich nicht machen. Und damit kriegt diese ganze Situation eine andere Bewertung. Es ist kein Grenzen setzen, wie es Hunde untereinander tun, die einfach sagen, stopp jetzt und weiter ist. Und da steckt keine persönliche Bewertung hinter, bei uns Menschen schon. Und ich denke, wir fühlen uns abgelehnt an dieser Stelle. Also wenn ich jetzt meinen kleinen Welpen oder Junghund irgendwo sichere, und da kommt jetzt irgendwie noch ein anderer auf mich zugelaufen und ich block ihn jetzt mit der Hand ab oder halt einfach irgendwas dagegen oder sage nee oder leihen Sie Ihren Hund an oder irgendwas, muss ich in den Konflikt hinein. Ich muss sagen, pass auf, Kollege, pack deinen Hund hier mal selbst an die Leine, wäre eigentlich dein Job, dass es gar nicht so weit kommt. Ist aber hier nicht passiert, also werde ich jetzt tätig. Und daran erkennen wir schon, dass wir ein unterschiedliches Grenzengefühl haben. Und das ist ein Konflikt und den wollen wir nicht. Den wollen wir nicht, das sagt unser Gehirn, haben wir nie so gemacht. Und die Situationen kommen ja spontan. Wir können uns ja nicht darauf vorbereiten. Das passiert irgendwann
Und die
einfach.
sind schnell da, die
Die sind
Hunde.
verdammt schnell da und dann reagieren wir mit Adrenalin und Impuls gesteuert. Das heißt, das ist dann auch vielleicht nicht immer nett und durchdacht, sondern wir haben aus dem Impuls heraus gesagt, ey, weg da, bums aus, fertig. Und damit ist natürlich ein sehr, sehr hohes Konfliktpotenzial da. Und allein nur, wenn sich jeder Vierte aufregt, haben wir aber im Gehirn die Erfahrung, dass das Gehirn sagt, oh, einfach scheiß Situation. Und man nimmt sich, viele nehmen sich dann, die eben auch ungern in den Konflikt gehen, lieber zurück an dieser Stelle, als dass sie diesen Konflikt so aussetzen. Ne? Sie versuchen natürlich, den Hund zu schützen, überhaupt gar keine Frage, aber das ist ein Thema. Das ist nicht was sich auch über Vernunft lernen lässt. Das weiß jeder. Das weiß jeder, dass man da vielleicht unsouverän reagiert hat. Das weiß jeder, dass man anders und besser reagieren kann, dass man schneller reagieren könnte. Aber die Thematik ist halt die, dass unser Gehirn sagt, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei. Der Kopf sagt gerade, mache ich nicht.
Ja. Zum Abschluss, welche Tipps würdest du Menschen im ersten Hundejahr zum Thema Spaziergang auf jeden Fall mitgeben?
Ja, machen und genießen. Ich glaube, das sind so die ersten beiden Wörter, die mir jetzt einfallen. Da wirklich den Schwerpunkt drauf zu legen, gute Situationen rauszunehmen, sich auch wirklich für gute Momente zu feiern, die Zeit zu nutzen, die da ist. Also egal, ob es 20 Minuten oder 2 Stunden sind, den Hund natürlich nicht überfordern. Das ist aber natürlich die absolute Rahmenbedingung. Die denke ich, ist logisch. Das haben wir jetzt auch lange, lange besprochen. Aber wirklich die Zeit, die da ist, zu nutzen. Wie gesagt, wir können ihr nicht hinterherrennen, wir können sie nicht wieder aufholen.
Genau, das ist nämlich ein Punkt, würde ich gerne gerade nochmal betonen, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig betont, aber gerade zum Abschluss nochmal, es ist wichtig, dass wir es im ersten Jahr machen. Also im ersten Jahr den Hund jetzt komplett zu schonen, ist genauso
Nein.
negativ und kontraproduktiv, weil das erste Jahr so wichtig ist. Es ist so wichtig, was eben das Kennenlernen von Situationen angeht. Das heißt, es ist bitte unabdingbar, dass der Hund eben in dieser Zeit, vor allem im ersten halben Jahr, auch eben verschiedene Sachen kennenlernt, weil das ist ja auch so ein bisschen Thema Sozialisierung. Andere Hunderassen, andere Situationen, andere Geräusche. Er sollte es kennenlernen, weil das sind tatsächlich Sachen, die man nur sehr schwer irgendwann ab einem gewissen Punkt nachholen kann und deshalb aber halt immer bewältigbar. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das Zauberwort.
Richtig.
Gut, dann vielen Dank für heute. War
Ja,
entspannt.
ich danke dir.
Und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
Ich mich auch.
Und vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
Alles Gute und bis bald. Und vielen, vielen
Okay.
Dank fürs geduldige Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.